Wir sind noch immer in Nehemia Kapitel 8. Und in den ersten 12 Versen ging es um die längste Bibelstunde, die Israel bis dahin hatte, beziehungsweise zumindest seit langer Zeit. Also wenn ich den Text richtig interpretiere, das kann man nicht ganz genau lesen, haben sie sich am ersten Tag des 7. Monats, das ist so genau diese Zeit, so September, Oktober, je nachdem, wie der Schaltmonat bei denen liegt, dann passt das ganz gut. Da haben sie sich getroffen in Jerusalem und Esra, der ja auch ein Bild für den Heiligen Geist ist, hat angefangen, aus der Bibel vorzulesen und er hat es erklärt und ein paar Leute um ihn herum haben es auch mit erklärt. Und die Bibelstunde ging ziemlich lang, nämlich von morgens bis mittags. Und die Leute waren tief bewegt und haben angefangen zu weinen über das Wort Gottes. Manche vielleicht, weil sie ihre Sünde erkannt haben, manche auch vielleicht, weil sie die Güte Gottes erkannt haben. Denn beides kann einen zu Tränen rühren und sie zu Tränen bringen. Und dann kam dieser berühmte Vers: Seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Weil Nehemia, der ja eben hier in dem Teil des Buches ein Bild auch für den Heiligen Geist ist, weil es ihm darum geht, freut euch. Und habe ich ein paar Bibelstellen genannt, jetzt zum Beispiel das eine nochmal, Philipper 4, Vers 4, freut euch in dem Herrn alle Wege und abermals sage ich, freut euch. Eure Güte lasst kund werden allen Menschen, denn der Herr ist nah. Weil diese Freude so wichtig ist. Und ich habe dann tatsächlich auch nochmal gesagt, der Satz, den die Nazis geprägt haben, stimmt, Kraft durch Freude. Bloß ist er bloß halt heute so, halt so negativ konnotiert, dass wir den nicht eigentlich benutzen können. Wir könnten natürlich sagen, Stärke durch Freude, dann käme man schon mal in die richtige Richtung. Dadurch, dass wir uns an Gott freuen, der sich nie ändert, haben wir immer denselben Grund zur Freude. Und das Volk nimmt sich das zu Herzen und sie fangen an zu essen, zu trinken und geben es anderen Leuten weiter und überhaupt. Jetzt kommen wir in Vers 13 an. Und am zweiten Tage versammelten sich die Häupter der Sippen des ganzen Volkes und die Priester und Leviten bei Esra, dem Schriftgelehrten, damit er sie in den Worten des Gesetzes unterrichte. Also, zweiter Tag, wenigstens der Zusammenkunft, könnte auch bedeuten, der zweite Tag des Monats. Und da kommt wer? Die Sippenhäupter. Also diejenigen, die sagen, wir haben eine Verantwortung. Es ist gut, wenn diejenigen, die geistliche Verantwortung haben, aber auch diejenigen, die woanders eine Verantwortung haben, dahin kommen, dass sie im Wort Gottes lesen wollen. Denn, das habe ich am letzten Sonntag in der Predigt kurz gesagt, es ist schon in Ordnung, wenn man Ratgeber liest. Aber man muss aufpassen, dass es mit dem Wort Gottes zusammenpasst. Ansonsten ist man ganz schnell im Rat der Gottlosen. Und hier kommen die Sippenhäupter an, weil sie sagen, wir wollen wissen, was im Wort Gottes steht und wie wir das dem Volk weitergeben können. Weil derjenige, der sich mit dem Wort Gottes beschäftigt, der ist auf einer Linie mit Gott. Und das Interessante ist, wenn man dann wirklich alle, zum Beispiel, also wenn wirklich jetzt alle, die bei einer bestimmten Sache in einer Firma mitarbeiten, wenn man die tatsächlich dazu bekommt, dass sie alle sich die gleichen Sachen anhören, ob das jetzt Gottes Wort ist oder eben einfach nur ein weltlicher Ratgeber, dann kommen die alle auf das Gleiche am Ende hinaus. Dann sind sie eines Sinnes. Ist halt blöd, wenn es ein weltlicher Ratgeber ist, weil dann kann es mitunter in die entgegengesetzte Richtung gehen von dem, was Gott eigentlich möchte. Aber hier ist super, die Sippenhäupter sagen, wir wollen in die Richtung gehen, weil wir wissen, wenn wir Gottes Wort in uns aufnehmen, dann geht es weiter. Und die Priester und Leviten kommen auch. Das liegt auch mit daran, dass Gott gerade den Priestern gesagt hat, durch Aaron, ihr sollt zwischen rein und unrein, zwischen heilig und unheilig unterscheiden. Und dann ist es in den nächsten Kapiteln des dritten Buches Mose, dass Gott erstmal Aaron und Mose klar macht, was ist eigentlich rein und was ist unrein. Und hinterher, die nächsten Kapitel, geht er dann darauf ein, was ist heilig und was ist nicht heilig. Das ist wichtig für die Priester, dass sie es erstmal lernen, damit sie es weitergeben. Und manche der Priester sind halt nur, sind von Geburtspriester, weil das ja die Nachkommen Aarons sind, aber haben sonst kaum Ahnung davon. Und die Leviten, die auch ein höheres Amt haben im Tempel, zwar eher in Richtung Lobpreis oder Türhüter und alles, aber die müssen es trotzdem wissen. Allein schon, wenn sie Türhüter sind, um zum Beispiel zu sehen, wer darf eigentlich nicht rein in den Tempel. Oder wenn sie am Schaftor sind, dann nochmal das Tier zu inspizieren. Damit nicht der Priester erst am Altar sagen muss, nee, 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 das ist aber nicht richtig. Und alles Mögliche. Und sie kommen eben zu Esra. Das habe ich beim Buch Esra schon gesagt. Eben Esra, durch seinen Namen allein schon ist er ein Bild für den Heiligen Geist, weil Esra Hilfe heißt. Und Jesus sagt, ich will euch einen anderen Tröster schicken, oder man kann es auch übersetzen, einen anderen Helfer, einen anderen Beistand. Und was hat der Tröster, der Beistand, der Helfer für eine Aufgabe? Uns zum Beispiel zu erinnern an die Worte Jesu, uns zu führen in alle Wahrheit. Und das macht er jetzt hier. Er unterrichtet sie in den Worten des Gesetzes. Das hebräische Wort ist Torah. Das bedeutet dann eher Wegweisung. Dass Gott seinem Volk zeigt, wie sollt ihr euren Lebensweg gehen. Und natürlich auch wunderbar, es ist ein Wegweiser auf den, der gesagt hat, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Vers 14. Und sie fanden im Gesetz geschrieben, dass der Herr durch Mose geboten hatte, dass die Israeliten am Fest im 7. Monat in Laubhütten wohnen sollten. Also von dem her nehme ich an, dass die maximal bis zum dritten Buch Mose gekommen sind. Wobei, ganz kurz wird das Laubhüttenfest auch schon in 2. Mose erwähnt, aber richtig erst in 3. Mose 23. Und dann nochmal in 4. Mose 28 und 5. Mose 16, also davor werden sie auf alle Fälle irgendwo aufgehört haben. Jetzt kommen sie da an und sagen, Moment mal, im 7. Monat sollen wir das feiern. Wir sind gerade im 7. Monat, das trifft sich ja gut. An dem Punkt kann man manchmal merken, dass Gott uns tatsächlich durch sein Wort führt. Ich habe es von einem Pastor aus Amerika übernommen, sage es dann hier auch gerne, wir sind in der Bibel gerade da, wo wir sind. Also wenn man merkt, okay, wir sind jetzt hier eben beim Buch Nehemia, wie er die Mauern wieder aufbaut, wie er und Esra das alles wieder aufbauen, was zerstört worden ist und das auch bewahren wollen, dann merken wir, okay, Gott will das auch. Und jetzt ist eben hier, im 7. Monat, wird das Laubhüttenfest gefeiert. Was sollen sie machen? Sie sollen in Laubhütten wohnen. Das gibt Gott seinem Volk extra deswegen auf, weil er sagt, ich möchte, dass ihr euch daran erinnert, dass ihr mal nicht in festen Häusern gewohnt habt. Ganz schnell kann man ja dazu kommen, dass man sich wohlfühlt in der eigenen Erlösung. Und dann kann es ganz schnell ins Gegenteil kippen. Und das hat Israel ganz oft gemacht. Die haben sich zu wohl gefühlt darin, dass sie errettet waren, dass Gott sie vielleicht wieder gerade aus einem anderen Schlamassel gerettet hat. Das ist eigentlich die gesamte Zusammenfassung des Richterbuches. Israel fällt ab. Gott lässt zu, dass Feinde über sie kommen. Israel schreit zu Gott, Gott ruft einen Richter, der Richter befreit Israel, Israel freut sich und nach einiger Zeit, die sie Frieden haben, fallen sie wieder ab. Und so geht das weiter. Und darum hat Gott eigentlich gesagt, jedes Jahr sollt ihr euch einmal im Jahr in diesen Laubhütten versammeln, um nochmals zu wissen, es ist nicht selbstverständlich, dass wir in diesen festen Häusern wohnen. Es ist nicht selbstverständlich, dass wir in diesem Land sind. Die alten Rabbiner haben es dann irgendwann mal aufgeschrieben, das ist der sogenannte Talmud, weil sie festgestellt haben, okay, jetzt ist der Tempel nicht mehr da, jetzt können wir uns nicht mehr, das können wir das nicht mehr unbedingt direkt beim Tempel weitergeben, schreiben wir es lieber auf, bevor es ganz verloren geht. Und da steht zum Beispiel, dass man, wenn man diese Laubhütten baut, dass man die Sterne dadurch sehen soll. Das ist natürlich bei dem Wetter, das wir jetzt gerade haben, unpraktisch. Aber in Israel ist es noch vor der Regenzeit. Also das ist, passt noch. Und das ist die Zeit, in der sie dann sagen sollen, okay, wir erinnern uns daran, Gott hat uns aus Ägypten geholt, wir waren in der Wüste und danach hat er uns ins verheißene Land gebracht. Und jetzt setzen sie das um in Vers 15. Wunderbar. Da ließen sie es kundtun und ausrufen in allen Städten und in Jerusalem und sagen, geht hinaus auf die Berge und holt Ölzweige, Balsamzweige, Myrtenzweige, Palmenzweige und Zweige von Laubbäumen, dass man Laubhütten mache, wie es geschrieben steht. Also, wie setzen sie es zuallererst um? Sie geben es weiter an die anderen. Also die Sippenhäupter sagen es, die Priester, die Leviten, jeder gibt es weiter an alle, die im Land sind. Das wird jetzt deswegen auch ganz gut passen, wenn es der zweite Tag im Monat ist, weil man sich am 14. Tag des Monats treffen sollte. Das heißt, Boten ins ganze Land geschickt, um denen zu sagen, kommt her, wir haben jetzt Zeit bis zum 14.7. und dann feiern wir das Laubhüttenfest. Und dann eben dieses, geht hinaus auf die Berge. Also Berge ist natürlich jetzt, je nachdem, wo man wohnt, andere Interpretation. Wenn man bei Jerusalem ist und zum Beispiel hier aus der Ecke kommt, dann sagt man, das sind jetzt keine großen Berge. Wenn man eher aus Niedersachsen oder aus Schleswig-Holstein kommt, dann sind das schon hohe Erhebungen. Ein Bekannter von mir hat gesagt, er kommt aus vom Bodensee, das heißt, er kann direkt rüber in die Schweiz gucken, auf die Alpen. Er hat mir dann gesagt, naja, also, wenn Jesus dann wiederkommt, dann möchte ich schon in Jerusalem wohnen, weil dann ist der Ölberg der höchste Berg der Welt. Das ist zwar nur so ein Hügel, aber immerhin habe ich dann einen Hügel. Also Berg ist eben je nachdem, wo man herkommt, eine andere Interpretation, aber sie sollen hochsteigen und was holen? Ölzweige. Also Zweige von Oliven. Erstmal das schöne Wort, das Schöne ist, das Wort für Zweig im Hebräischen hat zu tun mit dem Wort hinaufsteigen. Also, oder pilgern. Oder tatsächlich einfach nur nach Jerusalem gehen. Wenn man nach Jerusalem geht, dann geht man hinauf. Das findet man in der Bibel ganz oft. Und er ging hinauf nach Jerusalem und er ging hinab von Jerusalem und dann geht man weiter, man geht dann weiter hinab aus Israel weg. Das liegt zum einen daran, also zum Beispiel hinab nach Ägypten oder hinab nach Babel, weil das ja schon mal flacher ist dort, also wirklich flach. Und dann geht man schon mal von den Hügeln her höher, aber auch geistlich ist es ein Aufstieg. Und dann eben nach Jerusalem ist ein Aufstieg, von Jerusalem aus zum Tempel ist es nochmal ein Aufstieg. Zweige steigen auf. Bei vielen Bäumen tatsächlich, dass sie so nach oben gehen, zeigt den Israeliten auch nochmal, ihr seid hinaufgestiegen in das verheißene Land. Ihr seid nicht mehr geblieben in Ägypten, sondern ihr seid hinaufgestiegen. Und dann von Oliven. Oliven wachsen ja zum Beispiel direkt östlich von Jerusalem am Ölberg. Spricht für uns erstmal als Christen davon, wo war Jesus? Er war in Gethsemane, im Ölgarten. Das Wort Gethsemane heißt wörtlich übersetzt Ölpresse. Und was ist dort mit Jesus passiert? Er ist tatsächlich in eine Presse hineingekommen. So stark, dass er sogar Blut geschwitzt hat vor Angst. Weil er gesagt hat, eigentlich will ich das nicht. Ich habe so panische Angst davor, aber ich mache es trotzdem. Dann ist auch interessant, Oliven haben so, je nachdem, wo man ist, einen gewissen Reifegrad. Ich habe dann beim drüber gucken festgestellt, wenn Oliven in Deutschland wachsen, sind sie erst im November richtig reif. Das ist natürlich viel zu spät, aber es passt so ungefähr mit der Reifezeit dort. Also eine Frucht, die Frucht ist fertig und dann kann man die Zweige holen. Das Wort für Balsam, das hier bei Luther genommen wird, ist im Hebräischen tatsächlich, ein, wenn man es direkt übersetzt, auch Ölbaum. Aber es ist ein anderes Wort als für Olive. Also, ob es dann wirklich jetzt der Ölbaum ist, woran wir denken beim Olivenbaum, oder ob es nochmal ein Baum ist, vielleicht mit einem Harz drin, das weiß ich jetzt nicht. Aber ist auf alle Fälle, Schemen ist das Öl und spricht auch nochmal von dem, was Gott uns tun will. Nämlich, dass er uns mit Öl salben will. Im Psalm 23 heißt es, du salbst mein Haupt mit Öl. Und das ist das Schöne dabei, wenn man sich das anguckt, direkt was die Hirten da gemacht haben. Salben ist erstmal im geistlichen Sinn ein Bild für den Heiligen Geist. Und dann bei den Schafen war es so, gerade im Orient gibt es so Insekten, die fliegen dann gern bei den Schafen hin und legen ihre Eier auf die Haut, auf die Kopfhaut der Schafe. Und diese Larven, wenn sie dann schlüpfen, fressen sich in den Kopf der Schafe hinein und machen die Schafe wahnsinnig. Was macht der Hirte? Er gibt Öl auf den Kopf also Olivenöl auf den Kopf des Schafes, weil dieses Öl einen Duft ausströmt, den diese Fliegen nicht ausstehen können. Fliegen sind oft in der Bibel ein Bild für Gedanken, die einfach so kommen. Ich finde es schön, wir sind jetzt gerade in der Woche mit dem Wochenspruch, all eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Oder auch, also das Evangelium ist, dass Jesus sagt, sorgt euch nicht. Und am Ende des Textes, da sagt er, darum sollt ihr euch nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden, nach all dem trachten die Heiden. Und dieses, darum sollt ihr nicht sorgen, kann man auch übersetzen mit, darum sollt ihr keinen Gedanken fassen und sagen. Also der Gedanke kommt vielleicht, aber ich soll ihn nicht festhalten. Sondern ich soll dann sagen, nee, das passt nicht mit Gottes Wort zusammen, weiter damit. Das sind all die Sorgen, die um mich herumschwirren, die sich in mir festsetzen wollen, die ihre Eier sozusagen auf meinem Kopf setzen wollen, dass es sich in mich hineinfrisst und ich dadurch wahnsinnig werde durch die Sorgen. Gott gibt mir sein Öl durch den Heiligen Geist und wenn ich ihn wirken lasse, das muss dann ja auch manchmal noch sein, dann habe ich tatsächlich seinen Frieden. Davon sprechen die Balsambäume, die Ölbäume. Die Myrte ist ein immergrüner Baum. Einfach weil Gott uns immer wohlgesonnen ist. Nicht wie manche anderen Bäume, die dann irgendwann halt sagen, nee, ich kann nicht mehr, sondern die Myrte, wie übrigens bei uns dann die Tanne, ist immergrün. Und übrigens, das Wort für Myrte im Hebräischen ist der Name, den Esther eigentlich hat, Hadassah. So. Dann die Palme, Tamar. Haben wir im Namen Tamara? Die Palme ist so interessant, weil sie Wurzeln hat, die ungefähr so tief sind wie die Palme hoch. Eine Palme hat richtig tiefe Wurzeln und dadurch zeigt sich ganz gleich, wie das Wetter wird. Ob Sturm oder Regen, ob es trocken ist oder feucht, die Palme bleibt am Leben. Weil Gott uns auch mit den Palmen immer wieder dazu aufruft, sei verwurzelt in mir. Dass du nicht dich von jedem Wind umwerfen lässt, dass du nicht, wenn es mal durch eine Trockenphase gehst, dass du dann vergehst, sondern sei tief gewurzelt in mir. Und dann schließlich heißt es einfach nur, und Laubbäume, das Wort für Laub hat auch mit Weben und Zusammenflechten und so zu tun, einfach bloß was bedeckt. Weil Gottes Liebe unsere Sünden zudeckt. Noch interessant, die Palmenzweige. Als Jesus in Jerusalem einzieht, was machen die Leute? Sie holen sich Palmenblätter. Und dann habe ich in manchen Kommentaren schon gelesen, dass eigentlich in Jerusalem keine Palmen waren, wobei es dann schon steht, sie rissen von den Palmen die Blätter ab. Also von dem her, es können schon Palmen dort gewesen sein, vielleicht auch extra ein paar gepflanzt, damit man das dort direkt machen konnte. Das Laubhüttenfest erinnert Israel nicht nur daran, wir sind hineingekommen in das verheißene Land, sondern auch, was Gott ihnen noch wirklich schenken möchte, nämlich, dass der Messias kommt und wirklich endlich Frieden schenkt. Und als Jesus in Jerusalem eingezogen ist, haben sie die Palmenblätter genommen, um damit zu zeigen, wir erwarten, dass der Messias uns jetzt den Frieden bringt. Jetzt beim Passafest, obwohl gar nicht Laubhüttenfest ist, aber wir erwarten das jetzt schon. Und wenn Israel damals den Messias nicht verworfen hätte, dann hätten sie es auch bekommen. Also, sie haben das geholt, jetzt sind wir in Vers 16. Und das Volk ging hinaus und holte sie und machte sich Laubhütten, ein jeder auf seinem Dach und in seinem Hof und in den Vorhöfen am Hause Gottes und auf dem Platz am Wassertor und auf dem Platz am Tor Ephraim. Also, das Volk tut, wie ihm geheißen, vielleicht auch noch wirklich richtig begeistert von all dem, was ihnen am Tag vorher passiert ist. Eben, da haben sie geheult vor dem Wort Gottes, entweder eben nochmal aus Traurigkeit über ihre Sünden oder aus Rührung darüber, was Gott getan hat, oder beides. Und Nehemia gebietet ihnen Freude und sie sagen, gut, das machen wir jetzt. Und jetzt wird gesagt, guckt mal, Gott sagt uns, wir sollen das Laubhüttenfest feiern, lauft und holt die Zweige und das machen sie. Und wo bauen sie? Einmal auf ihren Dächern. Die haben ja Flachdächer gehabt. Hier bei uns sind Flachdächer eher unpraktisch, zumindest laut den Architekten, aber dort ist es gar nicht verkehrt. Da hat man dann nämlich auch noch mehr Platz, um sich irgendwo zu treffen und alles Mögliche. Kann man nachts auf dem Dach sitzen und sich unterhalten. Da kommt dann nicht so schnell irgendwie jemand vorbei. Und dort oben auf dem Dach bauen sie es. Warum auf dem Dach? Das hat damit zu tun, dass man es weit zeigen kann. Also natürlich zum einen, vielleicht hatten sie einfach nicht den anderen Platz. Aber oben auf dem Dach, Jesus spricht in Matthäus davon, was ich euch ins Ohr sage, das predigt von den Dächern. In Lukas 12 sagt er es ein bisschen anders, was man in die Ohren flüstert, das predigt man am Ende von den Dächern. Also, ganz gleich, was es ist, ob es eine gute Botschaft ist oder eine schlechte Botschaft, sie verbreitet sich am Ende. Und natürlich noch schöner, wenn es das Evangelium ist. Und das machen die hier. Sie predigen von den Dächern. Zwar in diesem Fall nur dadurch, dass sie die Hütte gebaut haben, aber selbst ein Gebäude predigt. Und auf seinem Dach, in seinem Hof, die Häuser hatten oft nochmal so ein extra Vorhof mit einem Tor und da konnte man sich auch treffen. Das waren dann mitunter eher die Reicheren schon, die das hatten, aber auch ärmere Leute hatten es bereits. In dem Hof hat sich dann ganz viel vom Leben abgespielt. Dass man gesagt hat, wir bauen diese Hütte jetzt dort, wo unser Leben spielt. Wir setzen Gottes Wort dort um, wo unser Leben spielt. Dass es die Leute sehen können, die uns besuchen kommen. Gottes Wort gilt in meinem Alltag. Dann in den Vorhöfen am Hause Gottes. Das ist mitunter jetzt von denjenigen gewesen, die von weiter draußen waren, dass die gesagt haben, wir bauen jetzt dort. Und auch die nächsten zwei Stellen sind wohl eher von den Leuten. Aber nochmal in den Vorhöfen, dort, wo man Gottesdienst gefeiert hat. Also natürlich, man konnte noch tiefer rein, je nachdem, zu welcher Gruppe man dazugehört hat. Wir als Christen dürfen ganz weit rein. Wir dürfen bis ins Allerheiligste gehen, ständig. Da sind wir mehr als der hohe Priester. Aber sie haben es dort gebaut, weil es auch dort klar war, natürlich wird im Hause Gottes auch das Wort Gottes umgesetzt. Also es gibt die Leute, Die sind irgendwie nur darauf aus, dass sie in der Gemeinde das Wort Gottes umsetzen wollen und im Alltag ist davon nichts zu sehen. Aber es gibt tatsächlich auch das Gegenteil, wo du denkst, es sind so fromme Leute, aber in der Gemeinde ist nichts davon zu sehen. Und dann bauen sie auf dem Platz am Wassertor. Das Wassertor habe ich ja ganz lang behandelt, als wir da waren, als wir dran waren, bei den Toren und bei den Mauern. Das Wassertor spricht zum einen vom Wort Gottes, das in mich hineinkommt. Und zum anderen spricht es vom Heiligen Geist, der wieder aus mir herausströmt. Und wenn Sie jetzt dort bauen am Wassertor, sprechen Sie davon, wir wollen das Wort Gottes in unserem Alltag umsetzen, also das Wort Gottes, ganz gleich, was es ist. Auch der Heilige Geist soll dadurch durch uns sprechen. Und das Tor Ephraim, das ist interessant. Das ist vorher nicht erwähnt worden. Sind die 10 Tore gewesen und ich hätte mich deutlich daran erinnert, wenn wir das Ephraim-Tor genommen hätten. Es kommt erst hier vor. Anscheinend war es dem Heiligen Geist vorher nicht wichtig. Ephraim heißt Doppelfrucht. Den Namen hat Josef seinem zweiten Sohn gegeben, nachdem er durch das ganze Tal durchgegangen ist. Also ne, verkauft von seinen Brüdern in die Sklaverei. Dann war er seinem Herrn treu, aber er hat seiner Chefin so gut gefallen, dass sie ihn verführen wollte. Er hat sich dagegen gewehrt. Darum hat sie ihn verklagt. Er hätte sie vergewaltigen wollen. Er ist in den Knast gekommen. Dort im Knast hat er zwar auch wieder die Oberherrschaft, hat er zwar alle Gefangenen verwalten dürfen, aber war halt Gefangener. Dann kamen der Mundschenk des Königs und der Bäcker. Die haben ihm ihre Träume erzählt, er hat es ihnen gedeutet und hat zum Mundschenk gesagt: Du kommst ja wieder raus, sprich für mich vor beim Pharao, ich bin hier unschuldig eingesperrt. Dann hat es doch mal 2 Jahre gedauert, aber dann kam er raus und ist vom Knast zum zweitobersten Mann in Ägypten befördert worden. Und danach hat er die Tochter eines Priesters, eines ägyptischen Priesters geheiratet und mit ihr eben diese 2 Söhne. Den einen hat er vergessen genannt, weil er sagen konnte, ich kann all das vergessen, was mir vorher passiert ist. Und den anderen Ephraim Doppelfrucht. Warum? Weil Gott gerne für das, was wir erduldet haben, ob das unschuldig war oder ob es verschuldet war, da vergibt er uns gerne doppelte Frucht. Als Entschädigung, also das ist so bescheuert, wenn man sich das durchdenkt, dass Gott mir dafür, was ich mir selber verbockt habe, dass er mir dafür noch Entschädigung gibt. Aber das ist Gottes Gnade. Dass er dem Volk sagt in Joel, ich will euch alles zurückerstatten und ich gebe euch noch viel, viel mehr. Daran darf sich das Volk hier erinnern, wenn sie beim Volk Ephraim bauen. Gott gibt uns eine doppelte Frucht. Er gibt uns mehr, als wir verdienen. Einfach nur, weil er gut ist. Passt wieder wunderbar mit der Fruchtpredigtreihe zusammen. So, Vers 17. Und die ganze Gemeinde derer, die aus der Gefangenschaft wiedergekommen waren, machte Laubhütten und wohnte darin. Denn dies hatten die Israeliten seit der Zeit Josuas, des Sohnes Nuns, bis auf diesen Tag nicht mehr getan. Und es war eine sehr große Freude. Also, alle, die aus der Gefangenschaft, diesmal in Babylon und nicht damals Ägypten, wiedergekommen sind, machen das. Alle. Und das hebräische Wort für alle heißt alle. Und jetzt ist das Interessante, das haben sie nicht getan seit der Zeit Josuas, des Sohnes Nuns, also seit der Zeit, als sie ins verheißene Land gekommen sind. Also, wir haben es beim Passafest schon gehabt, das hat Hiskia neu eingeführt und Josia hat es dann auch nochmal wieder aufgetaut und bei beiden steht, man hat es nie vorher so gefeiert. Also, Josia hat also seinem Urgroßvater noch mal eins draufgesetzt, indem er es wirklich großartig gefeiert hat. Aber man hat das Laubhüttenfest zu dem Zeitpunkt immer noch nicht gefeiert. Jetzt macht man's. Und zwar, ganz besonders wichtig, mit großer Freude. Das ist das, was Gott seinem Volk sagt in 5. Mose 16. Er sagt, ihr sollt euch freuen bei diesem Fest. Das größte Freudenfest ist für Israel, dass sie ins verheißene Land gekommen sind. Und die größte Freude für uns darf sein, dass wir in die Verheißung hineingekommen sind, die Gott uns versprochen hat, die wir gar nicht verdient haben. Vor allem wir, die wir nicht mal von Abraham abstammen. Aber Paulus sagt es im Galaterbrief, Jesus ist für uns zum Fluch geworden, als er am Kreuz hing, und sagt er nicht, damit wir den Segen des Gesetzes bekommen, sondern den Segen Abrahams. Der Segen, über den Gott gesagt hat, in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Den Segen könnte ich noch mehr eingehen, aber da habe ich mich jetzt nicht viel zu sehr vorbereitet, deswegen lasse ich es. Josua heißt, der Herr rettet. Er ist ein Namensvetter Jesu. Und Nun ist das Leben. Also Josua ist der Sohn des Lebens. Und jetzt noch der letzte Vers für heute. Weil dann sind wir damit durch mit dem Kapitel, dann passt es erstmal. Und es wurde jeden Tag aus dem Buch des Gesetzes Gottes vorgelesen. Vom ersten Tag bis zum letzten. Und sie hielten das Fest 7 Tage und am 8. Tage die Versammlung, wie es sich gebührt. Also eine große Bibelwoche. Und bestimmt wurde nicht nur daraus vorgelesen, sondern es wurde auch erklärt, dass die Leute wirklich gewusst haben, wie setzen wir es um. Jeden Tag. Also, es sind schon einige Seiten und dann zum Teil mussten sie es halt neu lernen, was da alles war. Also, war einiges. Dann sind alle möglichen Opfer zu tun gewesen, haben sie auch alles gemacht. Und haben sich immer wieder daran erinnert, was hat Gott für uns getan und was möchte er nun von uns. Wieder zwei Sachen, wo man auf einer Seite vom Pferd fallen könnte. Was wir sehr gerne machen ist, was will Gott eigentlich von mir? Das dann machen, 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 damit Gott mir dann gnädig ist. Oder wir lassen uns völlig treiben da drin, dass wir sagen, nee, Gott hat ja alles für mich getan, ich brauche gar nichts mehr machen. Beides problematisch. Wenn ich aber wirklich bei dem bleibe, was das Gesetz Gottes sagt, ich kann auch ins Neue Testament gehen, weil Paulus zum Beispiel vom Gesetz Christi redet, also von dem her, ich gucke, was hat Jesus für mich getan? Und in einer gewissen Weise darf ich mich darauf auch zu 100% ausruhen. Ich ruhe mich komplett aus, weil ich weiß, ich brauche jetzt nichts mehr machen, damit Gott mir irgendwas Gutes tut. Im Gegenteil sogar, ich soll lieber nichts tun von dem, was ich eigentlich gerne tun möchte, damit mich Gott segnen kann. Damit ich Gott nicht im Wege stehe. Auf der anderen Seite fordert mich das Evangelium auch gerade noch dazu auf, weil ich alles von Gott bekommen habe, darum jetzt mein Leben so zu leben. Also das Gleiche wie im Gesetz, Gott hat seinem Volk das Gesetz nicht gegeben, damit er sie aus Ägypten rausholt. Er hat sie danach mit dem Gesetz in Verbindung gebracht, damit sie dann so leben, dass auch Ägypten aus ihnen rauskommt. Damit sie dann so leben, dass es anderen Menschen ein Beispiel ist. Und das ist das auch beim Evangelium. Ich lebe vom Kreuz her, weil ich weiß, da hat Jesus alles getan. Und das Schöne ist, anders als bei Israel, Jesus Christus lebt in mir durch seinen Heiligen Geist. Ich muss das Ganze jetzt nicht mehr alleine tun. Und ich muss es auch nicht tun, damit ich irgendwie Gott gefalle, sondern ich tue es, weil ich Gott gefalle. Ich tue es, weil ich in Jesus schon alles habe. Und darum kann Gott mir sagen, okay, ich dies und das und jenes. An manchen Punkten muss ich halt sagen, gut, dann sterbe ich jetzt meinen eigenen Anliegen und mach das. Aber im Gegenzug darf ich dafür dann auch erleben, dass Gott tatsächlich mit mir ist. wo ich selber von mir sage, nee, ich bin noch gar nichts dabei. Dann sagt Gott, ja klar, du bist nichts, wenn du dich selber anguckst. Aber du bist ja in Jesus und Jesus ist in dir, also bist du alles. Und wenn Gott mir dann sagt, zum Beispiel, du betest jetzt für diesen Menschen. Und ich sage zum einen, ich habe die Worte nicht und wenn ich jetzt für den bete und passiert ihm nichts, ja, was ist dann? Und dann sagt Gott, du bist in Jesus, Jesus ist in dir, ich gebe dir die Worte und du kannst dich darauf verlassen, dass ich dann handeln muss, weil mein Name auf dem Spiel steht. Wo Gottes Wort in meinem Leben mehr und mehr zur Geltung kommt. Und gerade da, wo ich mich daran erinnere, dass er mich rausgeholt hat aus der Sklaverei der Sünde und dass er mich hineingebracht hat in die Verheißung, auch wenn ich die Verheißung noch nicht komplett kapiere, da darf ich immer noch mehr davon begreifen. Aber je mehr ich das mache, desto mehr darf ich mich freuen darüber, freuen über das Wort. Im Judentum hat man einen Tag noch hinten dran gehängt ans Laubhüttenfest, das ist das Fest Simchat Torah, die Freude an der Torah. Weil sie sagen können, wir dürfen uns freuen an dem Wort Gottes, wie einer sich freut, der reiche Beute austeilt. Wir dürfen uns freuen, weil Gott uns sein Wort gegeben hat, weil wir nicht einfach in der Dunkelheit rumtappen müssen wie die Heiden, sondern weil wir wissen, wie dürfen wir es eigentlich machen, dass wir eben nicht wandeln im Rat der Gottlosen, sondern dass wir nach Gottes Wort leben können. Dass wir ein Leben leben können, das sich lohnt, ein Leben, das geprägt ist von Fruchtbarkeit. Und das darf ich die ganze Zeit machen, nicht nur beim Laubhüttenfest, nicht nur diese 8 Tage, sondern das darf ich jeden Tag machen. Ich darf für mich als Christ jeden Tag Passa feiern, Ostern, also Karfreitag und Ostern. Ich darf für mich jeden Tag Pfingsten feiern, weil der Heilige Geist gekommen ist. Ich darf für mich jeden Tag Laubhüttenfest feiern, weil ich weiß, er hat mich in die Verheißung hineingebracht. Und darf mich auch noch darauf freuen, Jesus kommt wieder und dann wird alles noch besser. All das steckt damit drin. Davon hat Israel damals nur einen Vorgeschmack bekommen. Und wir haben das jetzt in der bestmöglichen Realität, die es gibt. Bis Jesus wiederkommt, dann wird es noch mal besser. Wenn wir in seinem Wort studieren und immer wieder nach ihm suchen, dann zeigt er uns auch immer mehr, guck mal hier, dies und das und jenes, setz das um und du wirst ein blaues Wunder erleben. Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir dafür, dass wir dich feiern dürfen. Wir danken dir dafür, dass du uns die Zweige hineinbringst, die uns nach oben bringen. Die uns über all das erzählen, was du getan hast. Und dass wir darin wohnen dürfen. Dass wir zu Hause sein dürfen in deinem Wort. Und dass deine Worte auch in uns zu Hause sind. Danke, dass wir davon leben dürfen und dass du uns führst und leitest und dass du durch uns wirken willst in dieser Welt. Amen.